Und das große Finale haben wir noch. Der Big Show 744, Teil 4. Mit Lukas Zara und Guido Holber zum alpinen Skisport, mit Corbinen Eisberger zum Biathlon, The Remains of the Week und hinten raus Simon Graf und Paul Häuser noch zum Tennis. Es ist die Big Show 744 und wir machen weiter mit dem alpinen Skisport. Ich freue mich wie jede Woche sehr, dass Lukas Zara vom Standard im Liverpool-Trikot heute, wer es sehen kann, ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Lukas.
Hallo, servus.
Und nach längerer Zeit einmal wieder, weil er einfach ein busy man ist und vielleicht mag er uns auch kurz sagen, der Guido, was der Heuber-Nachwuchs so treibt, wann wir den im Weltcup erwarten können. Aber Guido Heuber von Eurosport ist auch wieder mal bei uns dabei. Servus, Guido.
Schön, grüß euch beide, servus.
Also wie weit ist der Junior? Wir haben ja bei die Tochter von Martina Ertl, ja, die Romy, die schaut schon rein. Dein Bub ist, glaube ich, noch nicht ganz so alt.
Nein, der ist 14. Der hat jetzt noch 2 Jahre alle Ruhe und da halte ich auch sehr beschützend die Hand drüber, weil, das wird sehr spannend werden und mehr dazu in 2 Jahren. Aber er fährt sehr brav, hat jetzt gerade mit Bryce Bennett und mit Eric Arvidsson Super-G trainiert und da echt eine gute Figur gemacht. Mit 48 Kilo und 120 km/h weiß man, was der Bursche leistet, das reicht.
Unglaubliche Szenen. Apropos Training, bevor wir zum Aktuellen kommen, Lukas, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, kommt Marcel Hirscher zurück oder nicht und dann dieses bewegende Video, wo ich kurz geweint habe, dann muss ich eine Stunde laufen gehen, um das zu verarbeiten. Aber wer hat denn Marcel denn auf der Reiteralm derart nass gemacht, dass er gesagt hat, mein großer Hero, er kommt doch nicht zurück. Ich glaube, Braten war dabei und das ist natürlich ein schlechter Gradmesser, glaube ich. Aber Lukas, weißt du da mehr?
Jetzt rate ich natürlich, und der Guido wird mich gleich berichtigen, aber ich nehme an, das war mit der Red Bull, mit der Van Dier-Partie, oder? Da wird der Johan Verdu dabei gewesen sein, würde ich jetzt mal raten. Vielleicht sogar ein Norweger, Christoffersen, Haugan. Der wird schon gute Leute dort gehabt haben, ja? Also wirklich auf absolutem Spitzenniveau und wird dann gesehen haben, ja, eigentlich bin ich sehr weit weg. Ich fand ihn fast ein bisschen niedergeschlagen, ja, in diesem Video für seine Verhältnisse. Also vielleicht lese ich da zu viel zwischen den Zeilen. Aber ja, natürlich, es wäre ihm lieber gewesen, er ist jetzt schon voll im Saft, er ist jetzt schon Teil dieses Weltcups und das ist er eben nicht. Und ja, wird das jemals wieder sein, frage ich mich. Fragen sich viele wahrscheinlich. Aber ja, die Frage ist jetzt auch nicht die größte im Skiweltcup, aber natürlich ist es schade. Ich meine, er hat mit seinen Erfolgen, ich würde sagen, alle Freiheiten der Welt. Er kann sich das rausnehmen. Wenn er fahren will, dann soll er fahren, auf jeden Fall. Und wenn es nicht klappt, dann nicht. Und am Tag danach war er dann Snowboarden, glaube ich, hat er gepostet, ja, hab ich gesehen, auf Instagram. Ja. Also vielleicht kommen ihm ja andere Ideen auch noch.
Guido, was glaubst du? Du sprichst mit Leuten. Werden wir ihn wiedersehen, denn Marcel, oder war das
der? Nein, wir werden ihn nicht wiedersehen, da bin ich mir relativ sicher, weil ich glaube, er weiß auch, dass er sein eigenes Denkmal, das er wirklich scheint, beschmutzen, zerkratzen, ja sogar zerstören würde, wenn er jetzt da weitermachen würde, weil Hauptgrund ist für mich ganz einfach, dass er auch gesehen hat, dass eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Und zwar, es gibt eine neue Art und Weise, Ski zu fahren. Es ist nochmal eine Weiterentwicklung, die letztendlich angeführt vom Hallberg-Edi, vom Lappland-Edi, wie wir immer sagen, ins Leben gerufen wurde. Das ist so wie damals Mario Matz, der das Carbon gebracht hatte. So erfindet Edi Hallberg gerade das Schussfahren im Slalom. Und das ist eine neue Sache, die wir beobachtet haben bereits in Levi. Er fährt eigentlich direkt runter und gibt nur noch Druck. Und Marcel Hirscher weiß, dass er eigentlich nochmal seine ganze Technik umlernen müsste, um da vorne mitzuhalten. Das heißt, von dabei sein bei den Top 15 würde er vielleicht noch. Aber zu den Top 3, die das jetzt mittlerweile drauf haben, ich rede von Paco Razar, ich rede natürlich von Noel und ganz vorneweg Hallberg, müsste eine komplett neue Technik lernen. Das ist was Neues. Schaut es euch an. Hallberg Eddy fährt was Neues. Und wenn man dann sagt, okay, ich lerne nochmal komplett neu, das ist dann einfach zu viel angesetzt. Und da würde er weiser, ist er smart genug, da würde er letztendlich sich irgendwas zerstören.
Okay. Ist akzeptiert, Wengen kommt, Adelboden liegt hinter uns, Lukas, also zwei fantastische Rennen wieder, kann man nicht anders sagen und ich glaube, für uns beide war nur schade, wir hätten den Blackie gerne im Ziel gesehen, im Riesenslalom, an einer ungünstigen Stelle ausgeschieden, aber was hast du gelernt aus diesem Wochenende, dass der Odermatt auch im Blinden fahren kann, wie ein Geisteskranker, dass der Rasar keine Eintagsfliege ist? Was war dein Learning, Lukas, um im ganz furchtbaren Neudeutsch zu sprechen?
Ja, wir haben uns ja geschrieben am Wochenende und irgendwie hochgerechnet, dass der Schwarz vielleicht knapp am Podest gewesen wäre oder auch nicht, aber es gibt kein Konjunktiv. Ja, es ist schade, Schwarz ausgeschieden, Brennsteiner ausgefallen, dann schaut es natürlich dünn aus, das Ergebnis aus österreichischer Sicht. Einen Manuel Feller, der mir doch wieder mehr gefällt, der immer wieder Rätsel aufgibt, weil er irgendwas immer wieder ankündigt, dass er irgendwas beschäftigt ihn in seinem Leben. Er deutet es an und führt es dann nicht näher aus. Okay, so will er es eben kommunizieren. Irgendwas beschäftigt ihn. Ich wünsche ihm, dass er die nächsten 3 Wochen sich irgendwie aufs Skifahren konzentrieren kann und dann nochmal ein großes Husarenstück irgendwie liefern kann. Ja, es war schon cool, der 2. Durchgang vor allem, 5. Platz im Adelboden-Slalom. Ja, das ist das beste Ergebnis eines ÖSV-Läufers in diesem Winter, ist irgendwie schräg, da sind die Ansprüche natürlich höhere. Und das, was du angesprochen hast, ja, also dass ein Odermatt 5-mal in Adelboden gewinnt, ja, du sprichst es ja auch gerne immer an, diese Druckmomente. Hat er nicht dann sogar gesagt danach mittlerweile, dass er den Druck sogar braucht, dass er irgendwas spürt und dass er irgendwie zur Höchstleistung aufläuft, passt irgendwie auch dazu. Und man kann ihm ja auch irgendwie nicht böse sein. Es ist ja, er liefert ja auch keine Angriffsfläche oder so. Es ist wirklich ein sympathischer Kerl. Irgendwie muss man sich mitfreuen mit dem. Es ist sehr cool. Und ja, was du angesprochen hast, die Franzosen haben ein saustarkes Slalom-Team. Mhm. Anguinot, dann auch noch im Riesenslalom Dritter geworden. Also irgendwie ganz cool, ja. Noël, Rassard, du hast dann Muffat-Jondé, der mir sehr gut gefällt in dem Jahr wieder. Und dann, ja genau, der Steven Amier, also eigentlich dieses Quartett, hey, das würde ich aus der rot-weiß-roten Brille, ja, aktuell sehr gern nehmen. Also ja, es ist so vielseitig und dieser Slalom, es ist eine geile Disziplin. Dieser Halberg, den der Guido schon angesprochen hat, macht Spaß zuzuschauen. Es ist beste Unterhaltung, finde ich. Und ich schaue es mittlerweile vielleicht sogar fast lieber als diese Speedrennen, muss ich sagen. Ich freue mich echt auf jeden einzelnen Slalom, aber nicht nur bei den Männern, auch bei den Frauen. Ich fand diesen Flachau-Slalom auch sehr cool. Obwohl da so viele schimpfen, dass das so ein fader Hang ist und so weiter. Ich fand es cool. Ich bin bestens unterhalten von diesen Rennen.
Märchenwiese. Sage ich nur. Wenn der Lukas ein bisschen auf die österreichische Seite schaut, dann müssen wir natürlich, Guido, mit dir auch sehr gerne auf die Deutschen schauen. Linus, immer gut gefahren in Adelboden. Materialwechsel vor der Saison kann man natürlich machen, hat er sicher aus guten Gründen gemacht. Der Tom Heberlein letzte Woche hat ihm gesagt, naja, der Linus, im Jänner wird er immer stärker. Und dann ist es immer ein paar super Schwünge dabei. Wenn er jetzt beim ÖSV sagen würde, würde er genau das im Ziel sagen. Ein paar gute Schwünge waren dabei, ich muss besser werden. Zum Glück sagt der Linus das nicht. Wo siehst du denn Linus im Moment?
Du, ganz einfach, man muss jetzt auch mal sehen, das geht ja bis in Super-G rein, dass wir quasi bei den Top 30 von einer Sekunde sprechen. Und da irgendwas rauszubaldowern, ist fast schon die Nadel im Heuhaufen zu suchen, weil dieses Sekundenglück kann mal ganz schnell auf der anderen Seite sein. Es ist einfach einen sicheren Lauf runterbringen, sich sicher fühlen, spielt wahnsinnig viel Rolle. Und ich finde auch das Jammern auf österreichischer Seite gar nicht so berechtigt, weil es sind ja welche da. Sie haben halt im Moment ganz einfach, sage ich, auch ein bisschen ein Pech gehabt und es nagt dann am Selbstvertrauen, weil es sind mittlerweile, es ist nach meiner Meinung die verrückteste Saison überhaupt, ja, mit wirklich in fast allen Disziplinen innerhalb einer Sekunde. Und eine Sekunde ist gar nichts. Und da dann irgendwas mit Material zu suchen, Einstellung zu suchen, saubere Schwünge, ist fast schon müßig. Das kann sich so schnell drehen, wie man immer wieder sieht. Ein Ramon Zennhäusern ist auf einmal da. Ja? Victor Muffat-Jondé ist auf einmal da. Weil es eben so knapp ist. klack, pang. Ich meine, abgerechnet wird im Februar. Wenn dann drei Österreicher 1, 2, 3 stehen, dann seid ihr happy. Und wenn drei Riesenslalomfahrer aus Deutschland dabei sind, dann sind wir auch happy. Ja? Aber es ist ja erstmal viel interessanter, überhaupt die Quotenplätze zu füllen, ob überhaupt alle, die sich qualifizieren, überhaupt starten dürfen. Es ist ja ein Moloch jetzt im Januar. Da haben sich welche in Deutschland zum Beispiel, schaut im Moment einer zu. Es fehlt ein Quotenplatz. Ja? Deswegen ist auch die deutsche Meisterschaft jetzt aufs Wochenende vorverlegt worden, um einfach Rennen zu fahren, um Quotenplätze reinzufahren. Also im Moment sind die Themen, glaube ich, ganz anders gestrickt. Alles richtet sich auf den Februar aus und deswegen werte ich diesen Januar heuer ja einfach nur als Aufbauphase für den Februar.
Aber Guido, entschuldige, Lukas, ich bleib gleich beim Guido ganz kurz. Das, was du angesprochen hast, also ich finde, in der Breite ist das deutsche Team im Riesenslalom vor allem wirklich besser geworden in diesem Jahr.
Ja, selbstverständlich. Also so viel war noch nie. Wir sind wie die Briten. Ja? Auf einmal hast du dann drei, die vorne mit dabei sind, in dem Fall sogar vier in den Top 30 mit dabei sind. Überleg mal, wie wir gefeiert haben, wie wir nach 30 oder 35 Jahren mal wieder einen Riesenslalom-Sieger mit Felix Neureuther damals in Adelboden hatten. Da war 30 Jahre Ebbe. Jetzt sind da 30 dabei. Also man gewöhnt sich da schnell dran. Ich finde, das ist alles in Ordnung. Abgerechnet wird im Februar. Es liegt so knapp beisammen, wie seit langem nicht mehr. Und deswegen ist das ja auch alles so spannend.
So, Lukas, wen hast du gejinxt? Gib's zu am Dienstagabend. Ja, es wäre wahrscheinlich nur 3 oder 4 Weltcup-Punkte geworden, aber diese junge Frau, die für Israel die ersten Weltcup-Punkte geholt hat, es wären weitere drin gewesen in Flachau, aber es hat nicht sollen sein. Was kannst du uns? Du hast, glaube ich, mit ihr ein längeres Gespräch geführt.
Das ist die Sölle Schnorr. Sie ist in Budapest geboren, fährt für Israel, redet feinstes Steirisch. die Söllösch wohnen in Murau. Ja, ich habe länger mit ihr geredet, weil sie eben in Kranjska-Gora diesen Erfolg gefeiert hat, zum ersten Mal Weltcup-Punkte für Israel. Dann qualifiziert sie sich gleich wieder in Flachau und dann war ich ein bisschen übermütig und wollte nochmal quasi hinweisen in blöder Eigenwerbung auf meine Geschichte. Hey, schaut euch die vielleicht an, wenn ihr heute Abend irgendwie Zeit habt, den zweiten Durchgang, und dreht es früh auf, um die zu sehen, und dann fädelt sie da ein paar Tore vor Schluss ein. Extrem bitter. Ja, die erfüllt sich da irgendwie einen Lebenstraum. Die hat dann reist mit einem Privattrainer umher, schließt sich immer wieder Trainingsgruppen an, so wie es halt irgendwie gerade passt, wie es gerade irgendwie geht. Und ich finde es eine coole Geschichte. Sie hat eine coole Geschichte zu erzählen. Sie ist früher, hat sie sich quasi ausverhandelt, dass sie zwischen November und April in Murau in die Schule geht und ab April dann wieder in Ungarn die Schule besucht, also da irgendwie ausverhandelt mit der Direktion dort für die Skikarriere. Das funktioniert irgendwie. Sie hat ja auch zwei Brüder, die im Weltcup unterwegs sind. Ich find's ganz cool, ihre Geschichte, und ja, voll bitter, dass es jetzt nicht geklappt hat zum zweiten Mal. Die konzentriert sich jetzt auf Europacup-Rennen, damit sie da mit der Startnummer runterkommt. Ja. Und wir werden sie dann bei Olympia auch sehen. Aber ich mag solche Geschichten aus der zweiten Reihe, vielleicht sogar aus der dritten Reihe, die, wenn man sich dann, beim Standard habe ich das Glück, dass ich mich da auch ein bisschen damit beschäftigen kann und dass da dann den Platz geboten wird, taugt man voll, und man lernt auch wieder einen neuen Blick auf diesen ganzen Weltcup kennen, abseits von den großen Verbänden natürlich.
Absolut, Lukas, das finde ich super, dass du das, ich werde diese Geschichte mir sehr gerne anschauen, weil das ist genau das, was Olympia bringt. In Olympia gibt es die Chance noch mehr wie bei WM, weil es einfach noch mehr Teilnehmer hat, und es sind nur die großen Nationen mit 4 Startern dabei, und wir haben ja wirklich so viele Geschichten. Der Barney, du hast ihn angesprochen, ist ja der Bruder, fährt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal jetzt schon Olympia mit, der riskiert immer das letzte Hemd, hat einen Zopf hinten wie der Fabian Ack-Schwarz, mega Typ. Wir haben die Lara Markthaler, die eigentlich eine Münchnerin ist, die für Südafrika gestern ihren ersten Weltcup gefahren hat und auch ins Ziel gekommen ist. Wir haben Pietro Trancina, der aus dem sehr, sehr kreativen Sportclub Sestriere kommt, wo mittlerweile alle Fahrer für andere Nationen fahren, also Lara Culturi für Albanien, der Sergio fährt für Marokko, und so kommt auf einmal wahnsinnig viel Nationen mit dazu, und du sprichst mir voll aus dem Herz, wenn wir wirklich diese Nationen nicht unterschätzen, weil nochmal, auch die sind nur 3 oder 4 Sekunden hinter der Bestzeit und jeder Normalskifahrer wäre 10 Sekunden dahinter, wenn er überhaupt nur unten ankommen würde.
Ich habe mir genau das, was du sagst, Guido, habe ich mir gedacht, ich habe mir nichts gesehen von dieser sinnlosen Hermann-Meyer-Challenge oder wie auch immer das geheißen hat am Montagabend. Und da sagt Andreas Herzog, er ist 10,5 Sekunden langsamer als Anna Veit. Und ich habe mir dann am Dienstag überlegt, wenn ich jetzt diesen Slalom fahren müsste, den die Frauen gefahren sind, wahrscheinlich hätte ich doppelt so lange gebraucht, wenn ich überhaupt ins Ziel gekommen wäre. Ich bin ein mittelmäßig schlechter Skifahrer. Du bist ein exzellenter Skifahrer, Guido. Aber auch du hättest, ich weiß gar nicht, wie viel hättest du dir zugetraut?
10 Sekunden. Man sagt so, also Abfahrt wollen wir mal lieber nicht drüber reden, weil da hast du einfach nicht den Schneid und Super-G auch nicht. Aber Slalom, Riesenslalom, sagt man so 10 bis 15 Sekunden, wenn du ein guter Skifahrer bist.
Ja, also Respekt.
Und das hat keiner. Ich meine, das bei Olympia haben wir das mal, dass dann solche Rückstände sind. Aber jetzt gestern, die Lara hat, glaube ich, 4,5 oder 5 Sekunden gehabt. Das ist mega, hör mal, das ist dreimal so gut, wie ich bin.
Ja, fantastische Skifahrerin. Ein Wort noch zum kommenden Wochenende. Wengen steht an, Guido, und Alexander Armut Kilde hat gesagt, wisst was, schön, dass das Wengen ansteht, in diesem Jahr ohne mich. Kannst du diese Entscheidung nachvollziehen?
Ich finde es vollkommen richtig. Du, bei dem, der hat so viel bewiesen schon, und warum soll er auf seine Schicksalsstrecke wirklich mit so schwer einem Sturz im Gepäck gehen? Lasst ihm die Zeit, der hat schon alles erreicht, was er erreichen will. Es wird auch so ein spannendes Rennen geben, und die Triumphe, die er dort gefeiert hat, die hat er ja sowieso. Also er kann, das ist dasselbe Thema wie Marcel, er kann sich im Moment da eigentlich nur schaden, wenn er sich noch nicht so wohl fühlt, wirklich den Berg zu stürzen, weil eine Schicksalspiste ist einfach im Kopf drin.
Ja. Und dann, also Blecki hat, glaube ich, im ORF gesagt, Lukas, dass er die Abfahrt nicht fahren wird. Hast du denn in deiner Glaskugel ein Bild, das Marco Schwarz in diesem Jahr irgendwann auf einer Abfahrt zeigt? Oder trainiert er einfach nur mit und spürt er sich vielleicht auf der Streif? Was weiß man?
Naja, jetzt wo der Super-G in Livigno so gut verlaufen ist, hat er vielleicht mehr Gusto auf Speed wieder. Er ist aktuell krank, hat das erste Abfahrtstraining in Wengen, wollte grundsätzlich fahren, hat es besichtigt, hat aber dann gesagt, er fährt lieber nicht. Jetzt schaut er mal, ob das dann am Donnerstag klappen wird. Den Super-G nimmt er in Angriff am Freitag, und ich glaube, jetzt vor Olympia wird er nichts überstürzen. Das wird für mich überhaupt keinen Sinn machen, dass der in Kitzbühel irgendwas riskiert. Der soll sich auf sein Ding konzentrieren. Es gibt ja dann eh sicher im Verlauf etliche Stimmen, die ihm sagen, magst nicht vielleicht doch den Slalom wieder sein lassen und doch dich auf die Abfahrt konzentrieren. Vielleicht bist sogar du, Jens, einer davon. Ja, und ja, er wird sich das gut überlegen und braucht da sicher von mir einen Zuruf, braucht er schon gar nicht.
Sehr schön. So, jetzt haben wir, also es stehen Festtage an bei den Männern. Wir haben Wengen, wir haben Kitzbühel, wir haben Schladming und dann kommen schon bald die Olympischen Spiele. Danke, Guido. Danke, Lukas. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 744.
Servus, grüß euch. Da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch.
So, Big Show 744 und wir schalten jetzt ins Schalt- und Machtzentrum in Ruppolding, wo es extrem kalt ist. Ich weiß das von vor 2 Jahren, aber wenn jemand die Kälte aushält, dann Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Corbinian.
Servus, Jens, hallo.
Vergangenes Wochenende, da muss doch vor allen Dingen dem deutschen Männerteam in Biathlon ein Stein vom Herzen gefallen sein. Es waren durchwegs, finde ich, gute Vorstellungen. Wird das auch von dir als kritischem Beobachter bzw. vom Team selbst so gesehen?
Ja, wir konnten heute mit Felix Bitterling sprechen, der quasi der Sportchef Biathlon ist bei den Deutschen, und der wirkte schon relativ zuversichtlich, auch wenn noch einige Unklarheiten sind, was die Olympianominierungen im deutschen Team betrifft. Hatte ich den Eindruck, dass der sehr entspannt ist und auch was die Männer angeht, durchaus zuversichtlich ist. Er hat jetzt irgendwie, wir haben natürlich nachgefragt, ob es irgendwie eine Medaillenvorgabe gibt oder ein Ziel, aber da hat er sich natürlich elegant aus der Affäre gezogen. Ich war ja nicht in Oberhof, aber habe es aus der Ferne beobachtet. Speziell, was Philipp Navrat da gezeigt hat, sowohl am Schießstand, auch, also auch läuferisch war wirklich stark. Es fühlt sich nur gerade jetzt hier in Ruppolding nicht ganz so an, nachdem wir gerade erst vor einer Stunde den Zieleinlauf der Frauen in der Staffel hatten.
Lass uns ganz kurz bei Philipp Navrat bleiben. Ist der sowas, ich weiß gar nicht, braucht es einen Leader im Team? Braucht es jemanden, an dem sich die anderen ein bisschen aufrichten können? Oder anders gefragt, braucht es jemanden, hinter dem sich die anderen auch ein bisschen verstecken? Ist ein böses Wort, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Hat irgendjemand, der die kleineren und größeren Schwächen abdeckt?
Also ich hatte das Gefühl, dass das speziell im deutschen Biathlon-Team eigentlich immer ganz gut geholfen hat. Es gab Benny Doll, der diese Rolle eigentlich viele Jahre hatte. Dann Denise Hermann-Wick bei den Frauen zuletzt und natürlich große Namen wie Laura Dahlmeier oder Magdalena Neuner. Dann gab es natürlich die ganz großen Zeiten, da waren die deutschen Biathleten auch bei den Männern das, was heute vielleicht die Norweger sind, vielleicht nicht ganz so extrem, aber eher in diese Richtung, so zu Zeiten von Sven Fischer und Rico Groß. Aber so ein Leader, der hilft, glaube ich, dass gerade die Jüngeren sich dahinter so ein bisschen, ich will nicht sagen verstecken können, aber es ist ja dann, man sieht es ja dann in der Mixzone, die Reporter stürzen sich dann ja auf die Franziska Preußes oder wahrscheinlich wird es in Oberhof ähnlich bei Philipp Navrat gewesen sein. Die stürzen sich dann da drauf und die Küken oder die nicht so im Rampenlicht stehen, können sich dann irgendwie wieder aufs Aufwärmen konzentrieren, aufs Regenerieren. Und das hat rein praktisch auf jeden Fall Vorteile. Ja.
Jetzt hast du die Norweger angesprochen, wir kommen gleich zu den Frauen, weil wenn ich es richtig gesehen habe, hast du mit Franziska Preuß auch ein Interview geführt, aber Tommaso Giacomel, die Norweger ja, aber Giacomel als Ein-Mann-Unterhalter für die Italiener, ist das jetzt eine Entwicklung, die sich irgendwie abgezeichnet hat? Ich glaube, im letzten Jahr war er auch schon gut, in diesem Jahr, ja, ist er in diesem Jahr überragend oder nur sehr gut, Corbinian?
Ja, das ist natürlich ein spezieller Fall, dass der Giacomel da bei den Weltbesten in den Top 10 bis Top 5 mithalten kann, das wusste man. Dass er aber jetzt gleich zwei Siege holt, sowohl im Sprint als auch in der Verfolgung, das war überhaupt nicht abzusehen und es ist natürlich quasi im Schatten dieser Trauer ja auch um seinen guten Freund, den Sievert Backen geschehen und das hat schon alle Beobachter überrascht und war natürlich rein, was die Dramaturgie betrifft, die absolute Hammergeschichte da aus Oberhof, dass er irgendwie wenige Wochen nach dem Tod seines besten Freundes dann es schafft, zweimal hintereinander zu gewinnen, was ihm vorher in der Dimension so nicht annähernd gelungen ist. Wie er das jetzt geschafft hat, das konnte er sich selbst so gar nicht wirklich erklären. Er wirkte auf mich wie so unter einer Art Tunnel, in einer Art Trance zwischen Trauer und Freude. Er wusste gar nicht, was er jetzt mit seinen Emotionen anfangen soll, wo er die hinstecken soll, wie auch, wer wüsste das schon. Das waren für ihn sicherlich spezielle Tage, die er so schnell nicht vergessen wird.
Wie weiß man, wie diese Kombination zustande kommt? Wenn du sagst, der Backen war sein bester Freund, hat der mit den Norwegern trainiert? Der Giacomel, kennen die sich die beiden aus der Jugend? Hast du da ein bisschen Licht für mich?
Also ich hatte leider auch nicht die Gelegenheit, da ganz in die Tiefe zu gehen. Soweit ich weiß, haben die privat auch immer mal wieder Sachen zusammen unternommen. Zunächst begann es damit, dass sie öfter mal quasi außerhalb der Hauptsaison miteinander trainiert haben und sich so kennengelernt haben und sich offenbar sehr, sehr gut verstanden haben. Aber jetzt konkrete Details über die erste Begegnung der beiden weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber wie gesagt, ich war nicht in Oberhof und morgen sind die Männer an der Reihe und dann gibt es die Möglichkeit, darüber mehr herauszufinden. Ich habe auch tatsächlich vor, darüber dann in unserer Freitagsausgabe zu berichten.
Tja, morgen ist für uns heute, also Zeitpunkt unserer Ausstrahlung. Ich spreche mir nochmal, ist ja völlig okay. Ich spreche mit dem Corbinian am Mittwochabend und jetzt lass uns zu den Frauen kommen. Bei Franziska Preuß habe ich den Eindruck, macht sich keinen Stress, also aus der Weite ist das mein Eindruck, macht sich jetzt keinen Stress und möchte bis Olympia einfach peu à peu, wie wir Franzosen sagen, an ihre Bestform herankommen. Wie ist es wirklich, Corbinian?
Ja, ich habe ein etwas längeres Gespräch mit ihr geführt am Tag vor oder während der Anreise nach Oberhof habe ich mit ihr telefoniert, während der Autofahrt. Da wirkte sie tatsächlich entspannt und auch weil sie gesagt hat, für sie ist quasi das i-Tüpfelchen auf die Karriere eigentlich schon gesetzt durch diesen Gesamtweltcup-Sieg, den sie im vergangenen Winter geschafft hat. Das ist für sie sportlich der größte Erfolg und da kann man ihr sicherlich auch recht geben. Es ist, wie man im Fußball so schön über Meistertitel, über eine Saison sagt, sicherlich der ehrlichste Titel, weil in einem olympischen Wettkampf, mei, da kann in der Kürze der Zeit einfach mal irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen kommen. Insofern, diese Argumentation kann ich nachvollziehen. Jetzt gerade konnten die Reporter auch mit ihr sprechen nach dem Rennen und jetzt war es ja so, dass sie in Ruppolding tatsächlich im letzten Stehenschießen, also im letzten Schießen dieses Rennens, die Chance auf einen Top-3-Platz des deutschen Teams vergeben hat und da wirkte sie tatsächlich ganz anders als noch im Gespräch mit mir von vor ein paar Tagen, nämlich schon beim letzten Schießen wirkte sie sehr gestresst, auch wenn man ihr da ins Gesicht geguckt hat. Und sie hat dann danach erzählt, dass sie dass quasi neben ihr die Gegnerinnen schon, die waren schon ein bisschen früher da, die Gegnerinnen, bei denen es ums Podium ging und dass es da rund um sie schon gekracht hat und dass sie das gestresst hätte. Und sie wollte dann irgendwie die Vorbereitung vor dem ersten Schuss abkürzen, meinte sie. Und dann hat sie aber eben dreimal sogar daneben geschossen und meinte, dass die Nachlader sich für sie wie Gegner angefühlt haben, wo ja die Nachlader eigentlich in der Staffel eher die Hilfe sind, weil ja da der Druck durch das Team irgendwie auch noch größer ist, weil man die anderen ja noch mit runterreißen kann. Und sie meinte, sobald sie in den Nachlader schießen muss, da wackelt sie im ganzen Körper. Sie hat heute, das hatte sie offenbar jetzt schon öfter, ist eigentlich die erste Strafrunde, die sie in der Staffel in der Saison schießt. Und sie hat heute was Neues probiert, meinte sie, mit einer Gewichtsverlagerung. Und sie meinte auch, dass das nichts geholfen hat und dass sie ein bisschen hilflos dastand. Liegend schießt sie fantastisch. Das war irre, diese Serie, die sie da heute geschossen hat, kurz vorher. Da hat sie gesagt, liegend, da scheiße ich mir nichts, da lege ich mich hin und dann läuft's. Ja, nur im Stehen ist es offenbar nicht so einfach für sie. Also das, insofern habe ich da jetzt zwei unterschiedliche Eindrücke, wo ich mir selbst schwer tue, das jetzt zu einem Fazit zusammenzufassen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber ich tue mir schwer damit, mit diesen Staffeln, mit diesen vorolympischen Staffeln, bringt ja nichts. Ja? Ich möchte Einzelrennen sehen, weil bei Staffeln geht es im Grunde genommen bei Olympia und bei Weltmeisterschaften, da möchte ich Staffeln sehen. Aber glaubst du, dass das auch dem geschuldet ist, dass das Publikum sowas vielleicht sehen möchte? Es ist ja dann doch auch der Wettbewerb, der am längsten dauert, wenn die Frauen, was weiß ich, 1,25, da ist auch das Fernsehprogramm gut gefüllt. Warum gibt es so viele Staffeln, Corbinian?
Ich glaube, da bist du auf einer richtigen Fährte. Wir haben auch mit dem Felix Bitterling heute gesprochen, also dem DSV-Biathlon-Chef, dem Scheidenden. Und dem haben wir diese Frage auch gestellt und haben ihn quasi gefragt, was für ihn das Highlight bei Olympia werden wird. Und er meinte tatsächlich die Staffeln. Und wenn man sich das Publikum heute angeschaut hat, knapp 14.000 waren da hier an einem Mittwoch frühen Nachmittag. Nicht in der Ferienzeit, sondern an einem ganz normalen Mittwoch. Dann war das schon, also die Stimmung im Stadion war wirklich bombastisch und in dieser Staffel schaukelt sich das schon ein bisschen hoch und gerade bei einem halben Weltcup in Deutschland, die deutschen Fans lieben Biathlon, das ist ja auch nachweislich der erfolgreichste TV-Wintersport. Und als dann, man muss ja dazu sagen, Julia Tannheimer lag ja sogar in Führung, also zur Halbzeit hat sie als Führende übergeben und da sah sie wirklich aus, wie wenn die das ganz große Ding reißen könnten. Aber ausgerechnet Hettich, Walz und Preuß, die beiden Besten im Gesamtweltcup, haben dann am Schießstand ja, die haben es heute leider nicht hinbekommen. Und Reus meinte halt wirklich, dass der Druck extrem groß gewesen wäre. Bei ihrem heißt, sie lebt ja in Ruppolding, unweit vom Stadion. Und ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich finde das absolut menschlich und auch, das gehört dazu. Aber vielleicht hat sie diesen Druck bei Olympia dann nicht in Antholz.
Unweit vom Stadion, hoffentlich auf der Sonnenseite, denn wir wissen alle, in Ruppolding ist Sonne rar gesät, vor allen Dingen am Nachmittag. Wenn du Julia Tannheimer schon erwähnst, dann lass mich noch ganz kurz nachfragen. Die Julia ist ja wie ein Komet in den Weltcup-Zirkus gekommen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass du im letzten Jahr auch mal mit ihr ein längeres Gespräch geführt hast. Und ich hatte den Eindruck, eine kleine Bass. Wird es denn wieder besser jetzt? Also hast du den Eindruck, dass Julia Tannheimer sich auf dem aufsteigenden Ast befindet?
Also ich konnte mit ihr auch kurz sprechen heute nach dem Rennen, beziehungsweise noch während des Rennens tatsächlich, das geht ja in der Staffel. Und ich habe mir um die Julia Tannheimer da jetzt eigentlich nie wirklich Sorgen gemacht. Die ist ja erst 20 Jahre alt und das beste Bier, so ein Alter ist eigentlich nach 20.
Also, nach 20, ja.
Ja, auch bei, es war ja auch bei Magdalena Neuner dann so mit 20, 21, 22, da wurde die dann so richtig gut. Ja, bei ihr ist es so, dass sie so ein, von ihrer ganzen Art so ein positiver Typ ist, sehr zugänglich, auch sehr offen, sehr wach wirkend, irgendwie schon sehr reif für ihr Alter, aber trotzdem glaube ich, sich bewusst, dass sie noch sehr viel irgendwie dazulernen muss und sie sagt halt auch so, sie ist auch so zurückhaltend irgendwie. Sie hat halt gesagt, dass sie mega, also die ist gelaufen, ich habe ehrlich gesagt, das ist ja gerade erst vorbei, noch nicht überprüft, die wie schnellste Laufzeit oder wie schnell sie da war im Vergleich mit den anderen, aber im Vergleich mit ihren direkten Gegnern ist sie da ja allen davon gerannt, hat trotz eines Schießfehlers plus Strafrunde alle überholt da vorne. Das war schon echt eine sehr, sehr starke Leistung. Und sie hat dann gesagt, dass sie heute mega gute Ski hatte und dass sie dadurch in der Ebene richtig viel Zeit gut machen konnte. Aber die guten Ski hatten ja die anderen auch. Also insofern, das ist einfach stark. Dann, wir wollten dann noch weiter mit ihr quatschen, weil wir noch andere Fragen gehabt haben. Dann wurde sie von der Pressesprecherin gebeten, jetzt weiterzugehen. Und dann hat sie sich irgendwie noch bei uns entschuldigt. Das war auch so, ja, so einfach sympathisch, nahbar, menschlich, echt. Die hätte auch gerne noch mit uns geplaudert, aber das ist ja dann, die werden da weitergereicht, wie so, ja, keine Ahnung, das ist wie am Bazar. Das ist echt irre.
Ja, also der Kobinan muss das jetzt nicht bestätigen, muss auch nichts sagen, aber meine Erfahrung ist auch, dass die Sportler, und ich kenne das von Tennisspielern, durchaus ein, zwei Minuten gerne länger was sagen würden und dann kommt aber gleich der oder die Zuständige von der ATP und sagt, nein, wir müssen jetzt abbrechen. Es ist eh schon alles gesagt. Corbinian, ein Wort noch zur Situation bei den Damen insgesamt. Ich hätte Luchon Monod für, also unschlagbar ist ein großes Wort, niemand ist unschlagbar, aber ich hätte sie noch ein bisschen stärker eingeschätzt, als sie tatsächlich ist. Möchtest du vielleicht noch ganz kurz uns oder mir einen Überblick geben, wie du die Spitze im Frauen-Weltcup-Biathlon im Moment siehst? Ist es Jean Monod und dann ein kleines Loch oder sind es mehrere, wie Minkkänen zum Beispiel?
Also ich kann dazu sagen, dass ich heute hier in Ruppolding wird immer unter den Kollegen getippt und ich habe auch Frankreich als Siegerinnen getippt und ja, lag damit ja ganz offensichtlich verkehrt. Die sind nur auf Platz 4 gelandet. Und was es insgesamt, also was mir jetzt heute quasi an neuen Erkenntnissen gekommen ist, ist die Norwegerin Maren Kirkheide, wie die der Lisa Vitozzi und der Hanna Öberg, die man ja sehr viel höher einschätzen würde, da im Zielsprint davongezogen ist und auf Vitozzi ja erst noch aufgelaufen ist, das war bemerkenswert. Insofern sehe ich da bei den Frauen eigentlich eine große Breite. Also da haben wir diese Norwegerinnen, also Knotten und Arne Kleif noch zu nennen, eben Kirkheide, natürlich Vitozzi und Dorothea Wira. Die Öberg-Schwestern sind auch sehr stark in diesem ganzen Winter schon. Ja, bei den Deutschen muss man gucken, ob Franziska Preuß ihre Form findet. Sie hat jetzt noch Ruppolding und dann Nove Mesto in Tschechien. Ja. Und bei den Französinnen, ja, Lou Chaumonot ist läuferisch schon auch auf jeden Fall bei den Top Guns dabei. Julia Simon habe ich den Eindruck, dass sie läuferisch und auch am Schießstand, am Schießstand ist sie nach wie vor gut, aber läuferisch habe ich den Eindruck, dass sie jetzt in diesem Winter eine kleine Delle erlebt hat. Und bei Justine Plassas-Puget haben wir am Schießstand ein Thema. Insofern würde ich mal behaupten, dass Lou Chaumonot die stabilste von den Französinnen ist. Allerdings auch da habe ich den Eindruck, dass sie läuferisch jetzt nicht unbedingt Top 3 ist. Ja, also insofern wird es spannend zu sehen sein bei Olympia, ob da die Französinnen die ein oder andere Medaille dann auch mal abgeben an andere Nationen. Zum Beispiel gibt ja auch Österreich, die waren heute auch gar nicht so schlecht, die sind ja relativ knapp hinter Deutschland auf Platz 7 gelandet.
Tja, knapp hinter Deutschland ist für uns nicht gut genug. Danke dir, Corbinian. Das war's mit dem Biathlon. Kurze Pause, Big Show 744.
Servus Leute, das ist der Grubi, ich höre Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Was ist liegen geblieben? Ja, so, das ist jetzt gar nicht mal so einfach zu beantworten. Doch, es ist einfach zu beantworten. Ich habe über Umwege eine Einladung bekommen für die Einkleidung der deutschen Olympiamannschaft. Die ist nicht an einem Tag über die Bühne gegangen, sondern also der Tom Heberlein war zum Beispiel dort. Und das ist ein Profi, der Tom macht das seit 100 Jahren, wäre jetzt despektierlich, aber macht schon sehr lange Zeit. Ist dort auch namentlich bekannt, was ich ja sehr lustig fand. Und zu Recht natürlich auch namentlich bekannt. Ja, und da gehe ich also hin in meinem jugendlichen Übermut und denke mir, komm, da spreche ich doch. Es hieß, am Freitag, war letzter Freitag, Stefan Horngacher kommt. Und da waren nicht viele Journalisten da. Und denke ich mir, na gut, dann greife ich mir den Horngacher. Für mich macht er nur One-on-One Sinn. So, und dann bin ich um 9 dort, hole meine Akkreditierung ab. Es ist nicht weit von mir zu Hause gewesen. Und dann heißt es, ja, Horngacher kommt erst um 11. Gut, sei kein Problem, fahre ich schnell nach Hause im Auto. Bin mit dem Auto gefahren, weil das Wetter beschissen war. Sonst natürlich nur Fahrrad. Horngacher also um 11. Komm um 11 wieder, heißt, ja, haben Sie meine Mail nicht bekommen. Horngacher lässt sich seine Sachen schicken. Okay, auch kein Problem, denke mir. Dann halt nicht, weiß aber, am Montag kommen Philipp Raimund und Felix Hoffmann, die beiden, heißt der Felix? Ich glaube Felix Hoffmann, die beiden Skispringer. Denke mir, dann mache ich es halt Montag. Gehe ich am Montag wieder hin, das ist in München gewesen, in so einem Modecenter, gehe am Montag wieder hin, 50 Journalisten da, Print, TV, Online, Fotografen, na vielleicht nicht 50, aber 20, 25, 30, wie auch immer, auch bekannte Gesichter, der Tom war eben dort und da sehe ich schon, das wird nichts werden. Ja, ich hätte gern mit Philipp Raimund ein bisschen gesprochen, aber das war völlig unmöglich und deshalb ist das ein großer Remain of the Week. Es war interessant zu sehen, mein sehr, sehr intensives Werben, dass ich vielleicht eine dieser herrlichen Taschen bekommen könnte, die dort an die Olympioniken ausgeteilt wurden, wurde nicht erhört, mit Recht natürlich. Ja, warum soll ich mit einer Deutschland-Tasche da ausgestattet werden? Also mir gefällt sehr gut, was die Deutschen da mit sich herumtragen auch. Die Taschen sind überragend, jeder hat 2 bekommen und jede Athletin. Und was ich auch gut fand, ist so eine lange, gut gefütterte Jacke in Rot, so wie man das Rot in der Farbe der deutschen Flagge sieht. Und hinten steht da Germany drauf, also das wäre meinem Typ eh nicht entsprechend, aber das ist echt lässig. Und an diesem Montag waren eben dann auch 2 Rodler da und es waren ganz viele Eishockeyspieler da. Und es ist eine komplett interessante Veranstaltung, aber leider für mich sinnlos. Weil ich brauche halt Originaltöne. Wenn ich jetzt da hier mein Mikrofon reinhalte, dann bringt das genau Überhaupt nichts. Ansonsten, glaube ich, sind wir ganz gut durchgekommen. Ich habe natürlich wieder unmenschlich viel Sport geschaut übers Wochenende, aber ich glaube, im Großen und Ganzen, die wichtigsten Dinge unter Anführungszeichen habe ich mitbekommen. Also ein kurzer Remain of the Week. Gab es im Baseball was? Nee, also Baseball Offseason, nicht so schlimm. Nee, bin, glaube ich, mit dieser Olympia-Einkleidung gut bedient.
Hier ist Silvio Heinevetter und ihr hört Sportradio 360.
Was ist das für eine Freude? Wenige Tage vor den Australian Open, das Bracket ist da, die beiden Draws und zwei Männer, die im Tennis viel tiefer drin sind als ich, haben jetzt ein paar Minuten Zeit für uns. Das ist zum einen in der Schweiz, leider in der Schweiz, möchte ich sagen. Simon Graf vom Tagesanzeiger. Simon, leider in der Schweiz oder vom oder wärst du lieber, du wärst schon lieber in Melbourne, oder?
Absolut, ja, klar. Die Sonne strahlt auch hier, aber es ist ein bisschen kühler als in Melbourne, ja. Aber ja, ist leider kein Wunschkonzert.
Nein, gerade nicht in diesen Zeiten. Und der große Paul Häuser ist auch wieder dabei. Servus, Paul.
Servus, grüezi, howdy.
Wir müssen anfangen mit der Schweiz. Natürlich, wenn wir den Simon dabei haben. Belinda spielt einen fantastischen United Cup. Stan gewinnt ein Match beim United Cup und hat sich ansonsten wacker geschlagen. Mhm. Und jetzt bin ich, Simon, natürlich sofort, sage ich, okay, Belinda ist so gut in Form, da muss doch beim Grand-Slam-Turnier was gehen. Und dann denke ich mir, Moment, Belinda, Bencic und Grand-Slam-Turniere, das ist keine gute Verbindung. Korrigiere mich bitte, aber ich glaube, 2019, US Open, war das einzige Mal Halbfinale. Oder war es in Wimbledon auch mal im Halbfinale? Aber es ist nicht gut. Und warum, Simon, gibt es Anzeichen oder könnte es Anzeichen geben, dass es diesmal besser wird?
Also erstens mal, ich glaube, dein Gedächtnis ist nicht mehr so gut, weil sie war letztes Jahr in Wimbledon im Halbfinale.
Habe ich vergessen. Sorry. Aber das war dann gegen Świątek. Gegen Świątek war das, oder?
Świątek, ja, war ein Spiel, genau, zum Vergessen, aber sonst hat sie super gespielt. Naja, also ich meine, sie hat ja großartig gespielt, jetzt alle fünf Einzel gewonnen und vier von fünf Doppel. Und was bei ihr extrem ist, wenn sie das Schweizer Kreuz auf der Brust hat, dann spielt sie noch auf einem anderen Level. Das hat man jetzt am United Cup gesehen. Sie haben ja mal den Billie Jean King Finals haben sie gewonnen. Da war sie auch überragend. Sie ist nicht zu vergessen Olympiasiegerin im Einzel und Silbermedaillengewinnerin im Doppel. Also sie hat, wenn sie für die Schweiz nicht nur die Schweiz repräsentiert, sondern sogar für die Schweiz spielt in einem Team, dann ist sie irgendwie fast nicht zu stoppen. Und Australien war bis jetzt noch nicht so ihr Turnier, weil sie ist ein bisschen langsamer als das US Open und sie mag das US Open eigentlich am besten von den Bedingungen her, aber ja, sie ist im Blender davor und ich hoffe, sie hat sich jetzt nicht zu sehr vorausgehabt. Sie hatte immerhin noch eine Woche Zeit, um sich zu erholen bis zum Start.
Wir waren beeindruckt, Paul, gell? Von der Belinda.
Absolut. Also für mich ganz klarer MVP beim United Cup. Also 11 Siege am Ende und natürlich sticht der gegen Świątek heraus dann im Finale. Also ich fand das, was ich von dir gesehen habe, sehr, sehr gute Leistungen. Vor allem natürlich Paulini da auch glatt in zwei weggemacht. Aber gegen Świątek war halt so viel drin, weil der erste Satz eigentlich schon richtig gut war. Richtig gut. Mhm. Und dann kann sie es aber noch mal aggressiver. Und gerade, also das macht diesen United Cup so besonders, weil wir das dann auch mitbekommen über die Außenmikros, dieses Coaching und da diese Konstellation zu erleben. Stan Wawrinka und Ian Hughes, die beide auf sie einreden. Und der Trainer von Belinda, der Hughes, hat sich eigentlich total zurückgenommen. Und Wawrinka hat gesagt, hey, du kannst damit jetzt machen, was du willst. Du bist die Spielerin, du fühlst es. Aber ich habe das Gefühl, also die da drüben, die Świątek ist nervös, die wird hektisch. Und wenn du weiter jetzt draufpresst, wenn der Aufschlag kommt, wenn du da ein bisschen mehr ins Risiko gehst, dann hast du die. Und genau so kam es. Also sie hat Wawrinka da auch total vertraut und hatte dann die Kugel natürlich brutal im Schläger. Und wenn die Bencic, also bei ihr habe ich immer das Gefühl, also gerade dieser Rückhand-Return, wie früh sie den nehmen kann, wie sie da reingehen kann, dann da kann die gegen jede alles zerstören. Und da war wirklich also das Gefühl, das zu sehen, dass sie einer Świątek so die Zeit wegnimmt, dass Świątek hat dann wieder wild gespielt, haben wir gegen Eva Lys auch gesehen, aber ich fand es von Świątek gut, 6-0 ist bitter, so ein Bagel, das ist eigentlich ihre Spezialität, aber ich fand es dann eigentlich gut, wie die im dritten nochmal versucht hat, dagegen zu halten, aber Bencic war einfach zu stark und deswegen sage ich, also die ist bei den Australian Open nie übers Achtelfinale hinausgekommen, wenn jetzt das Draw gut ist, Simon, musst du mir gleich sagen, dann könnte da echt was gehen und dann wird mich von Simon noch interessieren, also diese Rolle von Stan, the man, das hätte ich vor ein paar Jahren auch noch nicht so erwartet, dass der dann auch sich so in dieser Coaching-Rolle so wohlfühlt und also das war ja genial. Also ich finde, der hat sich eigentlich jetzt schon in Stellung gebracht für die Karriere nach der Karriere.
Also erstmal brillante Analyse, hätte ich nicht schöner sagen können. Und Stan, also ich habe bis jetzt Dan und Belinda noch nicht irgendwie also allzu nahe erlebt. Aber es war ja auch so, als sie am Schluss verloren haben, hat sie sich an seiner Schulter ausgeweint.
Ja, bitterlich geweint. Wahnsinn.
Unfassbare Bilder, oder? Und ich glaube einfach bei Stan, der genießt das jetzt nochmals unglaublich. Also ich habe schon das Gefühl, schon letztes Jahr, er war total gelöst, er war wie so ein anderer Mensch, er war wirklich, er hat es einfach genossen, da noch dabei zu sein. Und jetzt diese Ankündigung, dass er aufhört per Ende Jahr, habe ich das Gefühl, das hat ihm nochmal so einen zusätzlichen Schub gegeben und man sieht auch die Leute, wie sie auf ihn reagieren. Sie wissen, okay, jetzt sehen wir das letzte Mal diese unglaubliche einhändige Rückhand und er wird überall gefeiert, das ist unfassbar und ich finde es großartig, dass er das so angekündigt hat, weil es gibt ihm natürlich sicher auch noch ein paar gute Wildcards, also ich bin überzeugt, er wird in Paris eine bekommen, Basel ist schon sicher und US Open, denke ich, zum Abschluss kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er da keine kriegt. Wimbledon vielleicht eher nicht, aber er kostet das nochmal so richtig aus und ja, ich meine, er hat schon eine Ahnung vom Tennis, also wäre schon spannend, ihn dann mal zu erleben in dieser Rolle.
It's Belinda's world and we're only living in it, hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Bei der Siegerehrung, wenn ich den da richtig zitiere.
Ja, und er hatte das passende T-Shirt dazu an.
Ja, Wahnsinn. Ja,
ganz cool. Ja, aber naja, und Stan, das Draw für Stan ist nicht schlecht. Er spielt gegen Laszlo Djere. Und ich sage, wenn er gegen jemanden gewinnen kann, wobei der Djere ein Kandidat ist, der dann in letzter Sekunde noch rauszieht. Aber das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, ehrlicherweise, für Stan. Ich weiß nicht wie Simon das beurteilt, aber Paul, wir beide, ich glaube, gegen Djere ist eine Möglichkeit da.
Ja, es ist halt, ich meine, wenn der es trifft, ist er ein schwieriger Spieler, oder? Aber es kann auch sein, dass er es mal nicht trifft, oder? Ist auch schon vorgekommen. Und dann wäre es sicher für Stan über Best of Five wäre sicher eine gute Chance, ja.
Ja. So, wir müssen, bevor wir.
Ja, bitte, bitte. Belinda, ganz kurz noch zu Belinda. Habt ihr geschaut?
Belinda ist, ich habe mir das Draw angeschaut. Katie Bolter, erste Runde. Ja, Katie Bolter, erste Runde ist in Ordnung. Und dann ginge es weiter. Moment, ich habe sie gleich hier vor mir liegen. Sie ist, glaube ich, unten, wenn ich es richtig gesehen habe, an Position 12 gesetzt und hätte dann irgendwann mal Mertens. Ja, okay. Auch nicht schlimm, finde ich. Und dann halt Świątek.
Okay. Und also da kann's gegen Świątek das Duell will ich dann nochmal sehen in Melbourne. Also
ja. Ja, Świątek hat auch nie gut gespielt in Melbourne.
Geht's weit. Ja.
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ein Mann, der auch in Melbourne ist, und da sind wir dann wieder bei dir, Simon, ist der große Meister himself. Das ist Roger Federer, der heute eine Pressekonferenz gegeben hat am Donnerstag, der in einer neu eingeführten Eröffnungszeremonie einen Showkampf bestreiten wird. Glaubst du, dass Roger, abgesehen vom Labour Cup, hatte überhaupt noch eine Verbindung zu dieser Szene? Oder hat er sich so weit separiert davon, dass es ihm vielleicht ein kleines bisschen, unangenehm ist, dort jetzt zwischen allen aktiven Spielern noch herumzulümmeln?
Nee, also ich habe ihn ja kürzlich treffen können für ein längeres Interview anlässlich seiner Aufnahme in die Hall of Fame.
Okay, erzähl!
Ja, also ich bin Toni Gotzig, seinem Manager, ja schon lange in den Ohren gelegen. Und er hat mir immer gesagt, es tut mir leid, Roger gibt keine Interviews. Also so normal, also er hat schon ein paar so Dinge gemacht bei Kooperationen oder mit irgendwelchen Sponsoren und so weiter. Und er hat gesagt, ja, wenn er irgendwie eine Möglichkeit sieht, dass es mal auch sportlich noch irgendwie Sinn machen würde, dann ruft er mich an und er wurde dann eben die Aufnahme in die Hall of Fame stand an und Roger durfte einen Journalisten auswählen, mit dem er spricht und hat dann glücklicherweise mich gewählt.
Aber nur, weil er meine Nummer nicht gehabt hat, das muss dir klar sein, Simon, ja?
Es kann gut sein, ja. Ja. Kann gut sein. Kann gut sein, ne? Und ich war den ganzen Tag in Biel und ich habe viel mit seinen Eltern gesprochen etc. Und mit Roger war ich auch lange zusammen. Es war großartig, ja. Und er war ja lange nicht mehr in Biel und sie haben am Schluss haben alle leuchtende Augen gehabt, weil er wirklich hat, wenn er was zusagt, dann sagt er es zu 100% zu, oder? Das war wirklich. Er hat dann noch Pizza gegessen mit allen und war irgendwie, ich glaube, er war bis um 23:30 in der Nacht, war er dort und ich habe auch dann länger mit ihm gesprochen und das war wirklich großartig. Also ja, so wie er halt immer war. Und was ich interessant finde, ich glaube, er brauchte so nach dem Rücktritt 1-2 Jahre, um sich ein bisschen von der ganzen Szene abzuschotten. Weil, er muss das irgendwie loslassen können, das ist ihm gelungen. Und ich glaube, jetzt ist so eine schrittweise Annäherung wieder ans Tennis. Und eben, er war jetzt in Biel, hat mit den Junioren trainiert dort und einer seiner Söhne ist ja jetzt ziemlich ambitioniert und da hilft er ein bisschen mit und schaut ein bisschen fürs Training. Und ich meine, den Lever Cup hatte er immer, aber das war so ein bisschen eine Business-Aktivität. Aber ich glaube, er kommt jetzt langsam immer mehr, kommt er wieder ein bisschen näher ans Tennis. Eben als Coach hat er auch mir gesagt, kann er sich im Moment überhaupt nicht vorstellen, weil er möchte die Zeit mit den Kids jetzt genießen. Aber vielleicht in ein paar Jahren. Und ich glaube nicht, dass er sich da deplatziert fühlt, jetzt unter den Aktiven oder so. Ich glaube, ich meine, wenn einem alle zujubeln und einem alle, es sind ja alle Roger-Fans, oder? Also da, ich glaube, da fühlt man sich nicht unangenehm berührt. Also zumindest nicht, wenn man sich das gewohnt ist als Star. Also ich finde es cool, dass er da mitmacht. Und ich glaube, wir werden wieder ein bisschen mehr von ihm sehen in den nächsten Jahren.
Also nur für alle, Paul, du darfst gleich, nur für alle, die es nicht wissen, ich glaube zu wissen, in Biel ist das Headquarter des Schweizer Tennisverbandes, oder? Darum geht's, Simon, oder?
Ah ja, genau, das Nationale Leistungszentrum. Genau.
Okay.
Und er war dort, also, oder es war so, sie haben ihn angerufen von der Hall of Fame und gesagt, ja, wir möchten dir das mitteilen und da gibt es ein großes Primborium, irgendwie 40 Spieler oder ehemalige, die in der Hall of Fame sind, die gratulieren ihm dann und er konnte wählen, ja, wo geht er hin? Und er hat dann gesagt, ich will das erfahren oder ich will quasi diesen Call haben, wenn ich in Biel bin, oder? Und das soll eine Überraschung sein für die Kids. Und weil hier alles für mich begonnen hat, oder? Und deshalb ist er dann nach Biel gekommen und war irgendwie 12 Stunden dort, hat irgendwie Clinics gemacht mit den mit ausgewählten Juniorinnen und Junioren, hat ein Q&A gemacht mit den Jungen, Pizza gegessen und dann noch etc. Interview mit mir und so weiter und war wirklich war sehr ein schöner Anlass, also alle haben geschwärmt. Und er schafft es halt schon auch, dass auch die Kids, die sehr nervös waren am Anfang, dass er denen einfach sofort die Nervosität nimmt und irgendwie sagt, hey, hört auf, ich bin ganz ein normaler Typ und so. Also macht gar keinen Sinn, da nervös zu sein. Oder? Also es war wirklich ein cooler Tag. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Ganz Paul, aber unser Traum... Ja, Paul, unser Traum, dass er in der Box von Alcaraz sitzt, muss noch ein bisschen warten, fürchte ich.
Ich fürchte auch. Ich habe jetzt auch gerade nochmal recherchiert, wer von den Zwillingen das ist. Es ist der Leo. Leo scheint da ein bisschen noch heißer auf Tennis zu sein. Und ich habe noch eine Mini-Ergänzung zu der herrlichen Geschichte von Simon. Ich kann mich erinnern, es war während der ATP Finals, diese Ankündigung. Und wir hatten damals Boris Becker als unseren Experten und er hat dann gesagt, ich muss jetzt darüber, weil ich bin da auch dabei bei dieser Ankündigung. Ja. Und dann war er in Turin da in der Alpi Arena in einem separaten Raum von der ATP mit dabei und hat dann auch erzählt, boah, also das war jetzt schon irgendwie auch emotional und toll, wenn dann halt so alle zusammenkommen. Du hast da Martina Hingis, du hast Stefan Edberg, dann war Gabriela Sabatini und ich glaube John McEnroe, Patrick McEnroe. Also da war richtig, die haben Stan Smith, sehe ich jetzt auch gerade hier nochmal. Und wie sie bei so einem Videocall mit so lauter Kacheln die ganzen Legenden da aufgereiht. Schon toll.
Ja.
Herrlich. So, dann lasst uns ganz konkret noch ein paar Minuten über die Australian Open sprechen. Beschränken wir uns mal in erster Linie auf das Männer-Tableau, weil bei den Frauen geht der Titel an Belinda, das ist klar. Jetzt hast du, Simon, im vergangenen Jahr in unseren vielen Gesprächen gesagt, naja, du traust Sinner über die lange Strecke einfach aufgrund der Art und Weise, wie er Tennis spielt und wie stabil und konstant er ist, mehr Grand-Slam-Titel zu als Carlos Alcaraz. Hat dich diese Trennung von Alcaraz in dieser Annahme von Alcaraz und Juan Carlos Ferrero noch zusätzlich bestätigt? Oder blöd gefragt, bist du dabei geblieben? Glaubst du nach wie vor, dass Sinner in der Long Run die Nase vorn haben wird? Und wie siehst du es jetzt in den kommenden 2,5 Wochen?
Ja, leider. Also ich glaube, also ich mag ja das Spiel von Alcaraz besser als das von Sinner. Aber ich fand diese Trennung mit Ferrero fand ich sehr seltsam und sehr schade. Also Ferrero war ja auch am Boden zerstört und ging dann an die Medien und hat gesagt, er konnte es nicht glauben und es war nicht wegen Geld und sie haben gar nie richtig darüber gesprochen und mit Carlos hatte er auch keinen Kontakt, während das Ganze zustande kam. Also ganz eine seltsame Trennung und ich finde, Ich finde es kein gutes Zeichen für ihn. Also ich meine, Ferrero war wirklich eine sehr wichtige Figur für Alcaraz und natürlich hatten sie vielleicht ab und zu mal unterschiedliche Auffassungen, wie sehr man Party machen darf vor, während und nach einem Turnier. Aber ich meine, also Ferrero ist ein hervorragender Coach, war so fast wie ein bisschen wie eine Vaterfigur. Vielleicht wurde er zu groß. Vielleicht wurde er dem Vater zu groß, ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr schade. Und ich meine, es war ja bei Sinner eigentlich ähnlich. Darren Cahill wollte ja nicht aufhören, aber Sinner hat ihn dann überreden können, noch weiterzumachen. Und ich glaube einfach, diese Kontinuität bei Sinner, die ist unglaublich, oder? Also ich meine, jetzt hat er gemerkt, okay, ich muss mein Spiel ein bisschen variabler gestalten. Und das hat er seit dem US Open-Finale hat er daran gearbeitet und ich glaube, er hat immer noch Potenzial, um besser zu werden. Deshalb bleibe ich voll bei meiner Aussage. Ja.
Ja, von der Auslosung her, Paul, weiß ich gar nicht, ob man viel sagen kann. Also Alcaraz, der ja heute am Donnerstag so einen kleinen Schaukampf gespielt hat mit Deminor, das wäre auch sein Viertelfinalgegner, wenn ich es richtig gesehen habe. Sascha ist in der oberen Hälfte, da kannst du gleich was dazu sagen, wie ich finde, keine einfache Auslösung. Erste Runde schon Diallo und so weiter und so fort. Und Sinn ist halt unten, hätte im Halbfinale Djokovic, wenn der so weit kommt. Ich sehe halt niemanden. Wirklich, ich sehe vielleicht 3-4 Spieler, wo ich sage, gegen die könnte Alcaraz, wenn er einen schlechten Tag hat, wenn er nicht gut drauf ist, tatsächlich gegen, bei Sinner sehe ich nur Alcaraz, gegen den er verlieren könnte und der muss einen Sterntag im Finale haben. How say you und was sagst du zu Saschas Auslosung?
Ich sehe Sinner Alcaraz auch ganz langweilig im Finale, irgendwie auch mein Gefühl. Aber ich möchte es nochmal unterstreichen, was Simon gesagt hat. Also wirklich so eine seltsame Trennung. Und ja, dass da nach all dieser Zeit, nach dem, was du erreicht hast, Ferrero hat ihn übernommen, da war er 15. Also dass das so zu Ende geht, das ist schon traurig. Und das spricht dann auch nicht für die Alcaraz-Kommunikation. Das ist irgendwie manchmal, da merkst du halt, das sind Einzelsportler, aber es sind unterschiedliche Typen, die da manchmal so unangenehme Aufgaben dann ans Team abgeben. Und ja, Es ist manchmal schwierig, weil da wahrscheinlich wirklich auch eine gewisse Abnutzung passiert. Ich musste gerade auch an die Trennung damals Dominik Thiem mit Günter Bresnik denken und all die Nebengeräusche. Das war dann auch unschön. Das war noch viel mehr Schlammschlacht dann auch. Aber Alcaraz Ferrero, also er hat ja wirklich bewusst, Ferrero hat bewusst die Tür offen gelassen, dass sie noch einmal wieder zusammenfinden. Der war schwer getroffen. Und ich sehe es auch so wie Simon. Und erwarten irgendwie auch viele, dass es ein großer Nachteil ist für Alcaraz und ein großer Vorteil für Sinner in dieser Saison, dass Sinner sich da absetzen könnte jetzt aufgrund dieser Trennung. Und ich sehe Sinner auch hier als klaren Favoriten für die Australian Open. Wer kann vielleicht noch dazwischen funken? Der Vorjahresfinalist Sascha Zverev? Ich weiß nicht. Jetzt habe ich heute gehört, hat diesen Schaukampf nicht gespielt wegen Ellbogenproblemen. Kann natürlich auch nur jetzt eine Vorsichtsmaßnahme sein. Er hatte letztes Jahr auch Ellbogenprobleme beim United Cup und hat dann super Australian Open gespielt. Aber die Auslosung, wie du sagst, ist knackig. Gabriel Diallo zum Start kann ein böser Stolperstein sein, wenn der gut serviert. Popperin zweite Runde, auch knackig. Aber wenn er da durchkommt, glaube ich, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Dann könnte er gegen Alcaraz im Halbfinale spielen. Und da sehe ich schon dann Chancen auch für Alcaraz und Zverev ist so ein Matchup, das scheint Sascha ganz gut zu schmecken. Mhm. Wenn es jetzt nicht auf Sand ist oder wenn es schnell ist, glaube ich, hat er gute Chancen. Und in Australien hat er ihn auch schon mal geschlagen. Vielleicht kann er Alcaraz stoppen.
Ja, also ich sehe das Halbfinale. Ich würde dieses Matchup anders sehen, wenn es nicht im Halbfinale wäre, Paul. Ich glaube, wenn Alcaraz wirklich im Halbfinale ist von Australien, dann hat er seinen Groove gefunden. Ja, das glaube ich tatsächlich, dass das dann soweit ist. Simon, magst du noch was sagen zur generellen Ausgangslage und zu deinem größten Herausforderer? Oder lass es mich anders fragen. Siehst du irgendjemand, und wenn ja, wen, der 2026 nicht Sinner und nicht Alcaraz heißt, der tatsächlich eine Chance hat, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen?
Ja, also am US Open dann vielleicht ein Amerikaner, oder? Also Shelton vielleicht. Mhm. Vielleicht Fritz.
Selten, ja.
Fritz ist ein bisschen angeschlagen jetzt, hat ein bisschen viel gespielt, aber wer weiß. Also Shelton wäre für mich der heißeste Tipp am US Open. Jetzt am Australian Open sehe ich eigentlich niemanden, außer vielleicht Novak Djokovic. Wobei, ja, also ich bin sehr gespannt, wie der auftritt. Ich glaube, er hat am One-Point-Slam hat er abgesagt. Gesagt, er mache nicht so einen Quatsch mit und ich glaube, er ist sehr fokussiert und er möchte es schon nochmals allen zeigen und ja, das könnte spannend werden. Er ist jetzt so ein bisschen in der Außenseiter-Situation, die behauptet ihm gar nicht so schlecht. Er spielt halt extrem wenig, das ist die Frage, wie kann er diese Form, diesen Rhythmus finden, wenn er so extrem wenig spielt, aber ich sehe eigentlich nur Djokovic. Und es war noch interessant, ich habe Konkurrenten-Podcast Nothing Major habe ich gehört mit John Isner und Sam Querrey und so. Und dort hat einer von den Jungs hat gesagt, ja, seine mutige Prognose ist, dass jemand anders als Sinner oder Alcaraz einen Grand Slam-Titel gewinnt. Also das heißt, so weit sind wir schon, dass das eine mutige Prognose ist, dass die zwei nicht alle vier holen. Oder? Also die Dominanz ist schon erdrückend und ja, also ich sehe bei Fonseca sehe ich jetzt, da ist noch nicht so weit, oder? Also sieben Matches durchzuspielen, oder? Also ja.
Also ich habe, Simon, nur, das hat der Paul Weises, aber mit Paul haben darüber gesprochen. Ich glaube, dass Novak Djokovic in diesem Jahr Wimbledon gewinnen kann. Ich hoffe nicht, dass das wird, weil ich kein Fan bin, aber irgendwie glaube ich, dass das die einzige Chance ist, wo jemand anders als Sinner und Alcaraz was gewinnen könnte. Aber wer bin ich schon? Nix weiß ich. Simon, und Paul hört aufmerksam zu, aber Paul, jetzt kommt eine Frage, mit der du nicht gerechnet hast und deswegen kommt sie an Simon. Ich habe vorhin mit Christian Ehrhof gesprochen. Ja, Eishockey-Legende, Silbermedaillengewinner Pyeongchang 2018, Simon. Und er sagt mir, er hat die Schweiz als Medaillenkandidaten, nicht Gold, Silber, aber für die Bronzemedaille, für Olympia 2026 in Mailand. Was sagt der Eishockey-Experte Nummer 1 in der Schweiz, Simon Graf, zu dieser Prognose von Christian Ehrhoff?
Ja, sehe ich durchaus realistisch. Ja. Also ist ein bisschen ein schräger Modus. Irgendwie du spielst 3 Gruppenspiele und dann sind die Gruppen ersten sind weiter im Viertelfinale und der beste Gruppenzweite. Die anderen spielen so ein Achtelfinale und die Schweiz ist ja gegen Kanada jetzt, sage ich, nicht Favorit. Es sind wirklich extrem wenig Spiele, oder? Es geht alles sehr schnell und die Spieler kommen praktisch direkt aus der NHL. Und der große Vorteil der Schweizer ist, die kennen sich alle, die haben alle schon miteinander gespielt. Das ist eine eingespielte Mannschaft, oder? Also all diese NHL-Spieler, die jetzt dabei sind mit Roman Josi, Kevin Fiala, Nico Hischier, Timo Meier und so weiter, die Janis Moser nicht zu vergessen, die kennen sich alle extrem gut und das ist so wie so eine enge Gruppe, die haben auch alle schon ihre Rollen in den Kabinen und so weiter und auf dem Eis. Das ist ein bisschen anders, als wenn jetzt irgendwie Crosby, MacKinnon, Matt Celebrini und so weiter bei den Kanadiern, da muss jeder noch ein bisschen so seine Position finden. Und von dem her denke ich, ist eine sehr gute, finde ich, eine gute Prognose. War übrigens einer meiner Lieblingsspieler, Ehrhoff, großartiger Spieler.
Werde ich ihm ausrichten, wenn ich das nächste Mal mit ihm plaudere. So, das war's, ihr zwei. Wir freuen uns auf die Australian Open. Paul wird bei der Bracket Challenge mitmachen. Simon weiß noch nichts davon. Ich schicke ihm aber meine beiden Brackets. Danke, ihr zwei. Danke, Paul. Danke, Simon. Danke an alle anderen, die dabei waren. Sportradio 360, die Big Show 744. Wahnsinn.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!